ARD.
Ihr hört den Sonntagstalk mit Bärbel Schäfer von SR1 und HR3. Uns bekommt ihr in der App, der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Schauspielerin Lisa Maria Potthoff ist häufig zu Gast bei uns auf dem Tablet, auf dem Screen, im Fernseher, im Wohnzimmer. Zum Beispiel als Patente Susi, die On-Off-Freundin von Franz in der Verfilmung der Eberhofer Reihe. Sie ist regelmäßig auf dem Bildschirm als Sarah Kohr, die unerschrockene Kommissarin im ZDF, die ihre Gegner mit Krav Maga matt setzt. Also, alle Stunts macht diese Frau selbst. Und das liegt einfach daran, dass sie Kampfszenen kann. Lisa Maria Potthoff hat vor 8 Jahren zum ersten Mal an einem Kickbox-Training teilgenommen. Inzwischen ist Kampfsport ein Teil ihres Lebens. Wir reden heute über Kämpfen und über das Lernen. Herzlich willkommen, liebe Lisa.
Dankeschön, ich freue mich.
Was ist denn der letzte Move, der letzte Schlag, der letzte Kick, was du gelernt hast?
Also der Kick, an dem ich mich immer wieder rumprobiere, sind zwei relativ für mich anspruchsvolle Kicks. Es ist der Tornado-Kick und der Spinning-Hook-Kick.
Mhm. Für uns Laien, Tornado-Kick ist der, wo beide Füße den Boden verlassen?
Genau, die sind, also man springt kurz und es ist auch kombiniert mit einer Drehung, genauso wie beim anderen Kick, also beim Spinning-Hook. Da kommt man mit dem Kick sozusagen von hinten aus einer, ich sag mal, Rückwärtsdrehung. Und Problem ist Gleichgewicht, Problem ist oft Flexibilität und ja, das Zusammenbringen von verschiedenen Prozessen im Körper, die man als Anfänger noch schwer zusammenkriegt. Also Gleichgewicht, das Bein hochzukriegen, trittkräftig zu sein sozusagen. Daran scheitere ich immer wieder, aber ich bin ja willensstark und ich habe Durchhaltevermögen und deswegen gebe ich nicht auf.
Was ist das mit diesem Nicht-Aufgeben? Wir alle haben ja unseren Tornado-Spin, an dem wir immer mal wieder hängen bleiben. Heißt ja. Leben für dich auch immer wieder lernen, auch zurück auf loszugehen und immer wieder zu versuchen?
Ja, das ist das, was ich eigentlich am Leben so interessant finde, was ich auch schön an meinem Beruf finde und ich deswegen das Älterwerden auch okay finde, weil wäre ich in einem Beruf, wo ich sozusagen immer nur meine Standards, die ich irgendwann mal im Studium oder in der Ausbildung gelernt habe, immer wieder abfrühstücke, ich glaube, dann wird man betriebsblind, satt und ja, auch lustlos vielleicht. Und das erlaubt mein Beruf gar nicht.
Also du kannst dich in deinem Beruf, wenn ich dich jetzt richtig verstehe, ja, liebe Lisa, dann auch immer selber wieder überraschen zum einen, neugierig neue Felder betreten und damit auch lernen. Aber das heißt, die Bereitschaft zu lernen musst du ja immer mitbringen.
Absolut. Also ich darf das. Es ist ein Geschenk, aber es ist teilweise natürlich auch was Angst macht. Also auch die Kampfkunst neu zu erlernen oder überhaupt was Neues zu erlernen, das wissen die Hörer ja, es geht genauso mit dem Stricken, mit dem Chor. Man lässt sich auf eine neue Gruppe ein, auf, weiß ich nicht, auf einen neuen Tennisclub oder keine Ahnung. Es macht schon auch Schiss. Also man fragt sich manchmal, warum tue ich mir das an? Mhm. Das habe ich beruflich schon auch, dass ich denke, oh Gott, warum habe ich mir das angetan?
Neuer Regisseur, neue Kollegen, Kolleginnen, ja klar.
Ja, ja.
Aber trotzdem machst du es ja. Andere bleiben dann vielleicht dann doch auf der Couch. Wenn wir sagen, Leben heißt immer lernen. Du hast ja auch drüber geschrieben in deinem aktuellen Buch vom Kämpfen und Lernen. Glaubst du, es ja. gibt so wie so eine Art Grundtugenden für das Lernen?
Bruce Lee, einer der größten Kampfkünstler, würde sagen, das Glas leer machen und dem Lehrenden, also sei es dem Professor an der Uni oder dem Lehrmeister, dem Lehrer, dem Trainer, zuhören und gucken, was passiert und dem Prozess vertrauen. Das finde ich besonders anstrengend und besonders zäh teilweise, dass man ja den Fortschritt oft nicht spürt, egal was man neu lernt.
Also ja, warum bleiben wir eigentlich so selten stehen und werfen mal einen Blick über die Schulter und sagen, hey, das habe ich schon geschafft, diesen Weg bin ich schon gegangen. Das fällt ja vielen von uns in der Tat, so wie du es sagst, dann auch schwer.
Ja, weil insbesondere wir Frauen, was uns betrifft, defizitär denken und weil wir eher das sehen, was wir nicht können, als das sehen, was wir schon geschafft haben. Also da nehme ich mich nicht aus. Und wenn ich andere betrachte oder wenn ich mich mit einem Abstand liebevoll betrachte, dann denke ich mir, es ist so schade. Mhm. Also es geht ja auch mit einem Körperbewusstsein los. Ich folge so einer Journalistin, die viel auf Instagram tut, um einen positiven positives Körperbewusstsein insbesondere Frauen zu geben. Und sie sagt, man sollte nicht Sport machen und was für seinen Körper tun, weil man seinen Körper hasst und hässlich findet, sondern weil man ihn liebt. Und das ist so einfach, aber da musste ich mich auch bei der eigenen Nase packen, dass ich mir denke, ja, warum gucke ich eigentlich immer nur, was ich nicht kann? Eben warum dieser eben zitierte Spinning Hook oder Tornado Kick einfach nicht klappt und bei allen anderen besser aussieht als bei mir. Mhm. Ja, aber was habe ich denn schon geschafft? Ja, ich kam zur Kampfkunst zum Beispiel wirklich mit wenig Talent. Also Talent war wirklich nicht das, was mich ausgezeichnet hat und immer noch nicht tut. Aber ich habe halt relativ viel Willenskraft und ich bin natürlich als Mitte 40-jährige Kampfkünstlerin lebenserfahrener. Und das ist auch ein Attribut, das man nicht unterschätzen sollte.
Und du gehst immer wieder hin, das muss man ja auch sagen.
Ja, genau.
Diese Disziplin, ich will jetzt nicht sagen, vergiss Talent, ja, das kann dich weit bringen, aber letztendlich bringt uns doch alle im Leben die Disziplin und dann weitermachen, wenn die anderen sitzen bleiben am Straßenrand, dann auch weiter. Geht das eigentlich alles gleichzeitig oder gibt es einen Stil, der alles dominiert?
Tatsächlich geht das alles gleichzeitig im Sinne von, dass man diese einzelnen Kampfkünste gar nicht so separat sehen kann. Also Tai Chi ist im Grunde, jetzt werden mich vielleicht Tai Chi-Profis werden mit dem Kopf schütteln, aber vielleicht auch nicht.
Ich werde alle Mails beantworten, Lisa. Das ist gut.
ist eine sehr langsame Form des Kung Fu teilweise. Also das Tai Chi wiederum hat Elemente des Yoga. Das Yoga, die Krieger 1, Krieger 2 Positionen, die kennen wir auch.
Anstrengend ist halten.
Absolut, absolut. Yoga ist mega anstrengend. Das steht alles in Verbindung zueinander. Und übrigens auch vom Mindset her, Yin-Yang, das ist in der Kampfkunst, nicht nur im Yoga, ein großes Thema. Und insofern kann man sagen, man wärmt sich mit ein paar Kung-Fu-Katas auf und macht dann ein paar Taekwondo-Kicks und dann macht man eine Thai-Box ein. Einheit. Tatsächlich trainieren wir Mixed Martial Arts, was ja immer populärer wird, und das bedient sich aus ganz vielen Kampfkünsten.
Also ich habe das Gefühl, ich könnte mit dir ohne Probleme durch das Frankfurter Bahnhofsviertel laufen. Du wirst ja auch die deutsche Lara Croft genannt. In deiner Rolle in dem ZDF-Thriller in der Serie Sarah Kor hast du, glaube ich, jeden Stunt selbst gemacht. Aber dann gab es in den letzten Monaten doch einen kleinen Endgegner, mit dem viele von uns, glaube ich, hadern. Ich bin Gott sei Dank frei davon. Dein Knie. Ein Unfall bei einer Kampfszene. Was ist denn da passiert? Ja, egal, jetzt ob bei Fußball oder beim Tennis oder beim Hockey oder beim Joggen oder beim Schwimmen, glaube ich, weniger, aber viele haben Knieprobleme. Was ist bei dir passiert?
Ja, es ist der Klassiker. Die komplizierten Sachen waren schon im Kasten und dann ging es um eine Rolle über den Schreibtisch. Und blöd aufgekommen, eine Drehung zu viel genommen und das Knie ist nach innen eingebrochen sozusagen und Außenmeniskus gerissen, Kreuzband gerissen, Innenband angerissen. Also das ganze Knie war zerfatzt.
Aber und warum verlässt du dein Kommissariat auch rollend über den Schreibtisch, Lisa?
Ja, es soll mir eine Lehre sein. Es ist tatsächlich witzig, weil ich schon da eine kompliziertere Sequenz in der Kampfsequenz hatte und die wurde tatsächlich von meiner Stuntfrau gedoubelt, die mich dann doch bei ein, zwei Momenten ab und an dubelt, wenn es zu gefährlich wird, versicherungstechnisch. Und das war aber wirklich was relativ Einfaches. Aber wie gesagt, eine Kampfkunstkollegin jetzt hat sich ganz banal gedreht und das Kreuzband ist gerissen. Es ist manchmal gar nicht
ist es wie verhext, der Haken, die Ferse bleibt stehen und irgendwas anderes dreht weiter. Aber wie bist du, wenn dein Körper eine Verletzung hat? Du hast ja vorhin gesagt, liebevoller Blick. Alles andere funktioniert beim Körper, aber man ist dann ja von der ganzen Aufmerksamkeit nur beim Knie oder bei der Schulter oder was auch immer, piriformes Muskel oder so bei Leuten, die viel sitzen. Wie bist du dann geduldig mit deinem Körper?
Also ich war erstaunlich stark. Also ich war mental stark. Also manche brechen stärker ein, weil es natürlich schon massive Konsequenzen hatte, meine Kreuzbandverletzung. Wir mussten den nächsten Film absagen. Ich war jetzt ein Jahr wirklich mit Reha und Knieaufbau beschäftigt, muss tatsächlich jetzt auch nochmal operiert werden.
Eieiei. Das ist ja der aktuelle Stand der Dinge.
Ja, genau, weil ich recht starke Vernarbungen habe. Also es ist schon ziemlich beschissen, muss man mal so neudeutsch sagen. Aber wie die Kampfkünstler auch sagen, auch das ist eine Lehre. Man geht stärker hervor und ich fand das immer so eine Phrase, aber es stimmt tatsächlich.
Also, aber baust du dann auch alle Muskeln ab wie wir?
Extrem.
Du bist ja so durchtrainiert und so muskulös. Hast du die Gelegenheit, alle anderen Muskelpartien dann weiterhin zu trainieren oder wird nur das eine Bein dünn und die anderen bleiben muskulös?
Ja, tatsächlich war es ein bisschen so, weil man kann natürlich alles ums, also bei mir war es das rechte Knie, also das rechte Bein wurde immer dünner. Also ich kam so 2 Wochen nach der OP, kam ich zum ersten Training, habe mich auf den Hocker gesetzt und einfach Boxkombinationen sitzend gemacht. Das geht natürlich alles. Also man kann immer irgendwas machen und es ist auch gut, weil es einen vor so depressiven Phasen bewahrt, wo man dann lethargisch auf dem Sofa sitzt, was natürlich das Blödste ist.
Und der Körper sich bei dir sicherlich auch nach Bewegung sehnt, ja, wenn der immer im Austausch ist. Mit dir und deinem Meister Vichy. Über den müssen wir nämlich gleich mal reden. Der ist ja jemand, der dich auch aushält, wenn du sitzend Boxübungen machst.
Ja,
und wie du ja schreibst in deinem aktuellen Buch vom Kämpfen und Lernen, wie mich die Kampfkunst oder was mich die Kampfkunst über das Leben lehrt. Wir wärmen uns mit Bewegung aus dem Kung-Fu auf. Vichy zeigt mir Ellenbogenschläge aus dem Thai-Boxen. Wir üben Falltechniken und trainieren die geschnappten schnellen Kicks aus dem Taekwondo. Vichy ist gar nicht festgelegt auf eine Stilrichtung, daher weiß ich, dass ich von ihm viel lernen kann. Beschreib mal so einen Trainingstag. Also wechseln die Dojos, das sind ja diese Trainingshallen im Kampfsport.
Ja.
Und wer ist immer bei dir? Wir haben Vichy vorhin erwähnt, dein Lehrer.
Ja, also in Berlin trainiere ich tatsächlich in meinem Haus- und Hof-Dojo im Chimosa, das ist Ichi. Es gibt in München auch noch zwei Brüder, bei denen ich trainiere, Mike und Johnny Keta, über die berichte ich auch. Das ist auch ein Dojo in München, ebenfalls ich da drehe. Die Eberhofer-Filme, die drehen wir im Süden Deutschlands. Und ich habe auch schon in Zagreb in einem Thai-Box-Studio trainiert, wo mir auf Kroatisch Englisch versucht wurde zu sagen, was ich zu tun habe.
Aber wo stehen denn die berühmten Kotzbecher? Also da hast du ja irgendwie Krav-Maga-Übung gemacht und dann kommst du in diese Stunde. Es wird anstrengend, weiß man ja, so ein Training, ja?
Ja.
Und der Trainer sagt zu dir, der Instructor, also wie man an seine Grenzen gehen muss und darüber hinaus, wie oft Menschen im Training kollabieren, dass das eben einfach sehr hart ist. Und dann zeigt er dir einen Turm von Kotzbechern am Rande der Trainingshalle, schön auf dem Fensterbett dekoriert. Wäre das der Moment gewesen, um umzudrehen?
Also es hat mich massiv verschreckt. Ich habe ja wirklich mit Kampfkunst gar nichts am Hut gehabt. Das war mein Krav Maga Instructor und Oliver sagte eben in der ersten Stunde, da kriege ich dich auch noch hin, dass du in den Becher kotzt. Und man muss wissen, ich habe eine Kotzphobie. Also das Letzte, was ich möchte, ist kotzen. Ich habe es auch nie gemacht.
Kriegst du auch weiß, schon diesen Wirkreflex, wenn du nur daran denkst?
Ja, so leicht. Also ich muss zumindest auch anderen nicht dabei zugucken. Und das hat mich massiv verängstigt. Auch mein erster Kickbox-Trainer, so ein Weltmeister, voll tätowiert, 2 Meter groß, 120 Kilo. Ich dachte, ich renne weg. Es war furchtbar. Und ich weiß nicht. Irgendwie
da war der Aikido-Unterricht in der Schauspielschule ja noch richtig harmlos dagegen.
Oh, das war wahnsinnig harmlos. Das war so ein ganz lieber Aikido-Lehrer. Aber wir hatten mittwochs 9 Uhr morgens. Ich war 19 Jahre alt. Ich habe dauerhaft geschwänzt. Ich hatte keine Ahnung, was dieses blöde Aikido mir bringen soll. Jetzt mit der Weisheit einer 46-Jährigen weiß ich, was ich da hätte mitnehmen können. Aber ich habe es relativ spät begriffen. Also,
aber was hättest du denn mitnehmen können? Weil du sagst ja auch in deinem aktuellen Buch, ein Teil von dir bedauert, dass du die Kampfkunst eben nicht schon früher für dich entdeckt hast. Also Angebot war ja da. Was weißt du heute, was du damals nicht wusstest, Lisa?
dass ich mir mehr zutrauen kann und dass man ein bisschen herausfinden muss, wie man funktioniert, vielleicht auch sportlich funktioniert. Also ich funktioniere einfach so, dass ich ein starkes Gegenüber brauche, der, also ich habe einen sehr, sehr großen inneren Schweinehund und ich brauche jemand sehr, sehr starkes mir gegenüber, der mir verbietet, dem Schweinehund zuzuhören. Ich habe auch
schon mal ein täglicher Kampf, ja, wenn der die Größe eines Leonbergers hat oder eines großen türkischen Hütehundes, dann hast du wirklich zu tun. Aber irgendwas ist es ja, dass du sagst und auch schreibst, wir trainieren nächtelang und dies wochenlang, endlich im Bett, dann zucken deine Muskeln. Irgendwann schlafe ich meist ein, wache durch das Zucken meiner Muskeln wieder auf. Also stehe ich auf und versuche durch Magnesiumtabletten etwas Ruhe in meinen Körper zu kriegen, wälz mich nach links und rechts. Also du gehst ja über deine Grenzen und überwindest immer wieder diesen Schweinehund. Warum? Was lauert dahinter?
Also dass es da so extrem war, also die Phase, wo ich angefangen habe zu trainieren, jetzt mache ich es nicht mehr ganz so exzessiv, dass ich, also jetzt ist mein Körper auch mehr daran gewöhnt. Aber das war auch der Wunsch meiner Figur, der Sarah Kohr im ZDF, einfach eine Physis und ein Können schenken zu wollen, dass es glaubhaft ist. Also das habe ich tatsächlich, das war eben noch nicht die Kampfkunst, aber das war in anderen Figuren auch, dass ich das einfach irrsinnig mag, komplett einzutauchen. Und das war für eine Figur, da gab es die Sarah Kohr ja noch nicht, das war für Karneval, für einen Film der ARD, wo ich angefangen habe zu trainieren, wo diese manische Phase von mir war, wo ich wirklich auch Nächte wach lag, weil ich das Gelernte kaum verarbeiten konnte. Das war auch eine Figur, die ich gespielt habe. Das war dieser Figur psychisch sehr, sehr ähnlich. Und ich glaube, ich wollte da selber auch so ein bisschen durchgehen, um zu wissen, was diese Figur durchmacht.
Okay, also das hat nichts damit zu tun, eine Bereitschaft, wie wir die vielleicht aus der Schule kennen. Ich will jetzt wissen, wie man diese Formel knackt. Ich will unbedingt genau wissen, wie man da die Einleitung schreibt. Also wir können ja auch in anderen Punkten lernen. Für dich ist auch
absolut.
Um Physis. Dein Beruf ist ja auch sehr stark physisch.
Absolut. Also das war, glaube ich, eine Kombination aus beidem. Also ich glaube auch, dass ich schon ein bisschen gespürt habe, indem ich meinen Körper nochmal anders kennenlerne, der ja mein Instrument ist als Schauspielerin, dass ich was gewinnen werde. Also dass, also wie ein Bootcamp ist, aus dem ich klüger, reifer und mental stärker rausgehe. Und
das klingt
im
gut.
Grunde
kann ich dich
ja, im Grunde
für meinen Beachbody?
Ich, ja. Also wir können gemeinsam da noch eine Menge tun.
Ganz genau. Ein Schüler, eine Schülerin braucht einen Lehrer. Im Kampfsport findet eine Kämpferin wie Lisa Maria Potthoff einen Meister. Wer ist denn dein Lehrer? Erzähl uns von dem Itchy. Meister nennst du ihn ja, nicht Lehrer.
Ja, ich nenne ihn Meister oder Lehrer. Also in der Kampfkunst sagt man oft Meister. Ich mache das aus voller Überzeugung, weil ich einfach irrsinnig viel von ihm gelernt habe und auch noch lerne und er mir sehr viel Zeit geschenkt hat und dieses Meister-Schüler-Verhältnis in der Kampfkunst eine ganz besondere Bedeutung hat, die ich auch schön übertragbar fürs Leben finde. Also wenn man jemanden gefunden hat, mit dem man in so eine Art lehrende, lernende Symbiose geht, das kann ja auch Studium sein oder in der Schule, dann gewinnen beide sehr viel.
Du sagst ja, das Fundament einer Meisterschüler- oder Schülerinnenverbindung ist Liebe. Und die Liebe, wie die generelle Liebe, zeigt sich durch ein ständiges Geben und Empfangen. Also du empfängst etwas von ihm, obwohl du mehr Lebenserfahrung hast, aber du gibst auch etwas. Was ist denn dein Geben in diesem Austausch?
Das Geben eines Schülers generell ist, dass der Lehrer, indem er lehrt und guckt, wie es beim Schüler ankommt, seine eigene Lehre überprüfen kann und dadurch selber als Meister nochmal lernt. Also in der Kampfkunst sind die Meister auch nie vollendet oder fertig.
Also gibt es gar keinen Endpunkt, so ein Ziel wie bei einer Reise, wenn wir beide losfahren, stellen das GPS ein. Man ist immer, wie das Leben selbst ja auch, auf einer lernenden Reise. Verstehe ich dich da richtig?
Absolut. Also so wird es mir beigebracht, dass du nie fertig bist. Also wir haben einen ganz tollen Meister auch im Chimosa, der selber sich immer als Lernenden auch bezeichnen würde. Und jeder Meister hat eigentlich auch einen Meister, von dem er noch vielleicht Jahrzehnte später zehrt oder immer wieder hingeht. Und ich trainiere ja auch mit großen Kampfkünstlern wie Mattes Landwehr, Vanya Götz und eben mein Itchy.
Kickbox-Champions wie Johnny und Mike Keter sind ja auch dabei,
genau.
Aber wie verdient
absolut.
Man sich, kann ich mir auch vorstellen, die haben ja wahrscheinlich so eine lange Schlange, wie beim Bäcker musst du erstmal eine Nummer ziehen oder in der Fleischtheke, bis du dann auch dran bist. Also du musst dir ja auch den Respekt dieser Profis letztendlich auch verdienen, kann ich mir vorstellen, damit sie dich als Schüler nehmen.
Absolut. Ich glaube, es war bei allen die Freude zu sehen, wie begeisterungsfähig ich bin, dass ich da stehe, dass ich durchhalte und nicht aufgebe. Also wie gesagt, sie haben zu 1000% schon 10-mal talentiertere Frauen, Mädchen, Jungs und Männer gehabt.
Und
also
du willst
gar keine
ja nicht
Frage.
Champion im Kickboxen werden. Du hast ja nicht den Drang, Titel zu gewinnen. Oder findet man dich am
ich
Wochenende
hätte dagegen,
auch im Martial Art Käfig?
Nein. Nein, also tatsächlich habe ich mich schon dabei ertappt, dass ich dachte, eigentlich...
Googlest du schon solche Wettbewerbe?
Nein, auf keinen Fall. Also es gibt einen kleinen Teil in mir, der sagt, es wäre eine interessante Erfahrung, aber ich glaube, man muss nicht jede Reise gehen.
Noch hast du alle deine Zähne, Lisa, pass schön auf.
Genau, ich habe alle Zähne. Wobei ich auch einen Teil von einem Zahn schon verloren habe, ich habe mir die Streckzähne gerissen. Also es war schon einiges kaputt.
Aber was ist das mit dieser Verbindung? Also ihr findet euch, wie auch immer jetzt, also weil du alles gibst oder weil die auch weiter wachsen wollen und dann schreibst du ja, es ist dann eben doch, nicht nur weil man viel Zeit verbringt, eine starke Verbindung. Der Meister und sein Schüler verschmelzen so auf einer höheren Ebene zur harmonischen Einheit.
Es ist natürlich auf der sportlichen Ebene, dass man in einen körperlichen Flow gerät, dass man den anderen lesen lernt, dass man ihn verstehen lernt. Aber das ist auch eine ganz starke mentale Verbindung. Also ich habe durch Itchy eben gelernt, dem Prozess zu vertrauen. Dass ich durch das beständige Tun, Fortschritte erlangen werde. Und wie gesagt, ich habe gar nicht so viel Talent mitgebracht. Und das hat mein Stunt-Koordinator Vanya Götz, ich meine, ich hatte noch nie einen Stunt vorher gemacht vor meinem Film vor 8 Jahren. Und jetzt machen wir herausfordernde Kombinationen. Das ist das beständige Tun.
Und du wächst mit jedem Handeln immer mehr auch zu einer Partnerin auf Augenhöhe, die auch weiß, wovon sie spricht. Also du sammelst ja auch Erfahrung und legst neue Schichten von Kicks, Tritten, Ellbogen, Schnapp, Fall, Kick, Tornado, Tritt.
Sehr gut,
bringst dir alles mit. Also ändert sich die Augenhöhe irgendwann zwischen Meister und Schülerin?
Ja, natürlich. Also ich kann jetzt mit meinen Kampfkunstkollegen, sage ich jetzt mal, anders trainieren als noch vor 2 Jahren. Sicher, wobei jetzt durch die Verletzung bin ich ein bisschen eingeschränkt, klar. Aber ich kann mit professionellen Stuntleuten tolle Trainings machen, von denen die auch was haben. Natürlich bin ich nicht so sprungkräftig und kann keinen 720 oder keine Ahnung, was diese Sprünge alle, wie die alle heißen und was die da alles können.
724. 7 Tage die Woche, 24
so,
Stunden.
Nein.
Aber du machst gleich noch eine Stunde drauf. Das ist eben Lisa Maria Potthoff. Ist das etwas, was deine Auszeit ist als Mama, als Partnerin? Oder hatte dein Ex-Mann und deine Kinder auch Zugang zu diesen Kampfsporthallen? Oder ist das immer deine Insel gewesen?
Also es ist schon meine Insel gewesen und es ist auch meine Insel, wo ich auftanken kann tatsächlich. Aber ich habe den Zugang nicht verwehrt. Also mein Ex-Mann ist eher Marathonläufer, also Ausdauersportler. Sportler klassisch, der hat da seine absoluten ich bin bei mir Momente, ich habe es in der Kampfkunst und meine große Tochter hatte es zum Beispiel beim Reiten und hat es auch immer noch. Also da sind wir so ein bisschen unterschiedlich familiär.
Aber alle sportlich gepolt in dem Sinne.
Ja, also mein Ex-Mann auf jeden Fall sportlich. Ich würde mich gar nicht so ursprünglich als sportlich bezeichnen. Meine beiden Kinder auch keine wahnsinnigen Sportskanonen. Aber alle haben was gefunden, was sie glücklich macht. Und darüber geht im Grunde auch mein Buch. Es geht gar nicht per se, finde ich, so um Kampfkunst geht darum zu finden, was einen absorbiert und was einem Kraft gibt.
Wo man in diesen sogenannten Flow ja kommt und dann Zeit ein bisschen vergisst. Aber du schreibst ja auch darüber, dass Kampfkunst auch einen Bogen schließen kann zu anderen Welten im Leben. Also hilft dir Kampfkunst im Zusammenarbeit, am Set, für den Alltag, im Umgang mit Kindererziehung zum Beispiel?
Absolut. Das hilft mir sehr, weil ich mich ja, indem ich Kampfkunst betreibe, permanent mit den Werten, die uns ausmachen, beschäftige. Also du hattest, das war in deiner Einleitung eben, wir sind beide nicht sehr geduldige Menschen, du und ich. Das ist meine große Achillesferse auch als Mutter. Dieses zu lernen, durchzuatmen, zu akzeptieren und das Kind mit seinem anderen Tempo einzuladen in mein Leben. Es ist eine große Herausforderung. Ich scheitere jeden Tag, aber es ist ein Learning.
Und vor allen Dingen muss man sich ja auch vorstellen, du hast ja auch Kinder im Teenager-Alter, das heißt dann immer, Gen Z ist verweichlich, wir haben nur Work-Life-Balance im Kopf, die sind etwas älter als unsere Kinder, kaum noch Arbeitsethos, aber du bist ja auch viel am Set. Also merkst du denn, dieses Disziplin, die man ja offensichtlich braucht in der Kampfkunst, ist dann doch nicht überall vorhanden? Also weder bei unseren Teenagern noch bei jüngeren Kollegen am Set, oder stimmt das gar nicht?
Ich habe da keine repräsentative Studie zu gemacht, aber ich merke bei meinen Kindern schon, aber ich weiß auch nicht, ob ich mich da selber anders in Erinnerung habe, aber dass das Thema Disziplin ein bisschen unmodern ist. Aber ich möchte jetzt gar kein großes Ding draus machen. Ich glaube aber schon, vielleicht war ich aber auch so, dass meine Tochter, wenn sie sagt, naja, jetzt muss ich Tischtennis belegen als Wahlpflichtkurs für die Heranführung zum Abitur.
Würde ich
kann
denken,
ich
besser
das dann,
als
Mama?
Physik.
Ja, natürlich, das ist auch rein taktisch gewählt alles. Und dann sage ich, nee, natürlich kannst du es nicht. Aber du kannst jetzt beschließen, es zu lernen und 3 Monate irgendwie zu gucken, dass wir eine Tischtennisplatte in Garten stellen und dass man sagt, okay, da beiße ich mich jetzt durch. Das würde ich mir manchmal mehr wünschen. Mhm. Und das ist das, warum ich in der Rückschau, was du vorhin gefragt hast, mir damals bei mir auch gewünscht hätte mit Aikido, dass ich mehr begriffen hätte, was es einem gibt. Also, dass man was ganz Tolles bei rauskriegt und dass meine Kinder auch wirklich merken, wie wichtig und toll es ist, sich im Leben etwas zu widmen, wo man nicht sofort einen Benefit von
hat. Was einem auch nicht gleich zufliegt, wo man sich auch mal durchbeißen muss. Was würdest du denn heute sagen, mit Blick auf die damals sehr junge Schauspielschülerin Lisa, was hat sie denn verpasst bei Aikido? Also das ist jetzt deine Chance, auch wenn du selten da warst und eher ausgeschlafen hast. 9 Uhr Mittwochmorgen hast du, glaube ich, gesagt. Was nimmt man mit von Aikido? Viele machen das ja auch hier in Hessen, im Saarland gibt's ja viele Aikido-Kurse.
Ja, letztendlich geht es um das Erspüren von Energieflüssen. Da ist ja das Aikido, also ich bin wahrlich keine Aikido-Fachfrau, wirklich nicht. Aber da geht es ja viel um Energieaufnahme des Gegners. Und was ist das Leben? Also jetzt du und ich, ja, du sitzt in Frankfurt, bist du jetzt.
Du in Berlin.
Ich bin in Berlin und wir haben dieses, wie ich finde, recht intensive Gespräch. Und zwischen uns liegen hunderte von Kilometern. Und das hat alles, das ganze Leben mit Energieflüssen zu tun. Was bin ich bereit zu geben? Was empfange ich? Was nehme ich mit? Und das ist im Grunde Aikido, in körperlicher Form.
Was sagst du, was nehme ich davon auf? Was stelle ich als Frage zurück? Ist vielleicht eine Überlegung, auch nochmal zu sagen, brauchen wir vielleicht mehr Aikido, Kung Fu, Kickboxen auch für Kinder im Unterricht, im Sportunterricht? Da haben wir dann doch eher häufig immer noch Volleyball, Schwimmen und Fußball. Können wir gleich vielleicht nochmal überlegen?
Ja.
Freue mich, dass du auf jeden Fall da bist und ich habe das Gefühl, unsere Energie fließt ganz gut.
Ja.
Grüße nach Berlin. Lisa Maria Potthoff ist gleich wieder da im Sonntagstalk von hr3 und SR1. Lisa Maria Potthoff kennen wir als Schauspielerin. Heute im Sonntagstalk von hr3 und SR1 lernen wir sie auch als Kampfsportlerin kennen. Hartes Training, Respekt, Disziplin, Achtsamkeit, alles gehört zum Kampfsport dazu. Vieles davon kann man eben auch übertragen ins Leben. In einem Kapitel deines Buches heißt es Vertrauen. Hier schilderst du eine Szene, die tatsächlich eigentlich vor dem ersten Kickbox-Training passiert ist. Ich sag nur den Ausruf deines Ex-Mannes, rufen Sie den Rettungswagen. 500 Meter vom eigenen Haus entfernt. Meine Frau bekommt jetzt und hier ein Kind.
Ja.
Albtraum für alle Schwangeren, oder? Du hast es nicht bis ins Krankenhaus geschafft?
Nein, ich habe es nicht geschafft. Oh mein Gott. Ja, ich dachte immer, wer ist so blöd? Das war ich. Natürlich war ich nicht blöd. Ich hatte schon so ein Gefühl am Morgen, dass das Kind bald kommen könnte. Und ich hatte es auch eine Stunde, bevor meine Tochter da war, habe ich meine Mutter angerufen und gesagt, bitte kommt morgen. Mhm. Ich habe das Gefühl, es dauert nicht mehr lang.
Geht los. Der noch ausgerechnete Termin war, glaube ich, irgendwie noch 2 Wochen entfernt, ne?
Ja, ich glaube sogar 3 Wochen. Mhm. Also ich war noch gar nicht bereit. Wir waren gerade ins Haus eingezogen. Es war nichts fertig.
Oh mein Gott.
Und ich war um 14.30 Uhr noch bei der Frauenärztin am CTG. Die sagte, das sind Kindsbewegungen, woraufhin ich natürlich dachte, ach so, okay, ja gut, das tut ganz schön weh, aber dann ist es anscheinend nicht die Geburt. Dann wiegt man sich erstmal in Sicherheit und
eine Stunde später
sind wir dann sehr spät losgefahren.
Eine Stunde später, entschuldige, ich lache dich nicht aus, es ist so eine Art hysterisches
Flatterlachen
von allen Müttern wahrscheinlich.
Ja,
eine Stunde
ja.
später kriegst du einen Waschlappen von einer Joggerin ins Gesicht
ja.
gedrückt und ein völlig überforderter Sani zieht dir leicht verklemmt die Strumpfhose
ja,
aus
absolut.
Und eine Rentnerin macht dir die Rücken, massiert dir den Rücken. Also ihr
ja.
seid losgefahren und dann hast du gemerkt, ich krall mich an der Mittelkonsole fest und mehr geht nicht.
Naja, mein Ex-Mann hatte noch gerufen, Lisa, das schaffen wir nie im Leben. Ich wollte in so einer anthroposophisch, sage ich immer im Scherz, jetzt sage ich es auch noch, anthroposophischen Klinik entbinden.
So.
Anthroposophischen Klinik, 29 Kilometer entfernt. Und er guckte aufs Navi und sagte, ey Lisa, das schaffst du nie im Leben, weil ich am Stöhnen war ohne Ende.
Und vor allen Dingen, das muss man sagen, das war ja eine Durchgangsstraße mit
ja,
Busverkehr.
Vollsperrung. Mit Busverkehr abends, Rush Hour. Er ist rechts reingefahren, hat gesagt, ich kann so nicht weiterfahren, wollen wir nicht in die nächste Klinik fahren? Und in dem Moment merkte ich, es ist zu spät. Und da habe ich eben gesagt, hol einen Rettungswagen. Und dann hörte ich nur die Tür klacken. Und ich hörte, wie er eben sagte, rufen Sie einen Rettungswagen, meine Frau bekommt ein Kind. Und ich dachte mir, was für ein kitschiger Satz. Ich versuche, gute Filme zu machen. Jetzt so ein blöder Satz.
Und warum steigt er auch aus und hat dann irgendjemand anders informiert? Er hätte ja auch sein eigenes Handy nehmen können, aber das finde ich
nicht. Er wusste nicht,
verrückt.
Er war so unter Schock. Er wusste nicht, wie die Straße heißt. Er wusste nicht, wie die Hausnummer ist. Es war völlig abstrus. Der Rettungssanitäter kam, da war im Grunde das Kind schon fast geboren und hat auch noch versucht, mich aus dem Auto rauszuholen. Und dann habe ich in unserem alten Volvo im Fußraum das Kind entbunden.
Und dein Ex-Mann hat gesagt, Schatz, ich halte fest, Blick auf Zeitvergleich, 18:02 Uhr, ich schneide jetzt die Nabelschnur durch.
Genau, Vollsperrung, ja. Der Verkehr stand. Mein Mann hat um 18:02 Uhr die Nabelschnur durchgeschnitten und ja. Und es war letztendlich, war es natürlich...
Heute ist es
kann
eine
man
gute
sagen,
Geschichte.
Es ist eine Mega-Geschichte. Meine Tochter liebt sie auch. Es war von vorne bis hinten eine sehr lustige Geschichte mit einer Aneinanderreihung von Anekdoten. Also du musst dir vorstellen, ich hatte ja um 17 Uhr noch meine Mutter angerufen und gesagt, fahr mal morgen bitte los. Ich glaube, das Kind kommt bald. Um 18.30 Uhr hat mein Ex-Mann aus dem Kreißsaal meine Mutter angerufen und gesagt, Astrid, das Kind ist da. Und meine Mutter, also Thorsten, über sowas macht man keine Witze. Das ist wirklich nicht lustig. Lustig. Astrid, das Kind ist da. Jetzt hör doch mal auf. Wir fahren doch los. Jetzt, weil ich 1,5 Stunden vorher noch gesagt habe.
So sind Mütter.
Mama, ich glaube, das Kind kommt. Ja,
aber alles. Da hat sie nicht mit ihrer starken Tochter gerechnet. Keine PDA, kein Wehenschreiber, keine Hebamme.
Nee.
Aber deine Mutter hat ja sowieso alles schon immer im Griff gehabt. Ja, ihr Medizinstudium durchgezogen, als du klein warst. Jahrelang selber als Hausärztin praktiziert. Also die weiß, wie es geht. Wir reden gleich weiter. Aber deiner Tochter geht es natürlich gut und die hat auch keinen Fußmattenabdruck auf der Stirn oder sowas mit
nein,
dem
nein, nein,
rumlaufen.
Nein, nein, nein. Aber sie ist, aber ich manchmal denke ich ja ein bisschen, werden die Menschen wie die Geburt. Also meine Tochter ist ein Mensch geblieben, der sagt, hallo, hier bin ich. So ist sie auf die Welt gekommen und so ist sie.
Was wäre nur mit dem Franz, wenn ihm nicht die Susi immer wieder in den Hintern treten würde? Was für ein Glück, liebe Lisa Maria Potthoff, dass du bayerisch sprichst und die Rolle der Susi in den Eberhofer Filmen spielst. Geboren
danke,
bist
danke.
Du nämlich in Berlin. Wieso kannst du bayerisch?
Ich habe wirklich meine ganze Kindheit und Jugend in einem kleinen Vorort von München verbracht und da kommt man um das Bayerische nicht drumrum.
Und Susi, die kommt vom Land. Wie ja. sollte sie sein? Du hast gesagt, die braucht was anderes. Die geht shoppen in der Landshuter oder Ingolstädter Innenstadt und kauft dort was für Outfits?
Naja, das ist eine Dorfschönheit gewesen. Damals in der Realschule war sie der heißeste Feger von Niederkaltenkirchen. Und das waren knallige Farben, Pailletten, High Heels, die Jeans ein bisschen zu eng, alles ein bisschen zu schrill. Das ist ihr Geschmack. Und so habe ich sie gesehen und so liebe ich diese Figur auch und spiele die wahnsinnig gerne jetzt seit über 10 Jahren.
Ja, du sagst ja, sie High Heels sich durchs Leben. Das war auch deine Vision von dieser Figur. Selbstbewusst, ländlicher, ein heißer Feger, ein Polyester.
Ja, absolut.
Und der Style, würdest du sagen, ist der noch aktuell? Wir alle lieben ja die Eberhofer-Filme.
Der Style, es ist so witzig, weil es gibt diese Leoparden-Jeans und so eine pinke Jeans, die trage ich wirklich seit 2012. Sehr tief.
Sehr nachhaltig auch.
Ja, wir sind sehr nachhaltig, wirklich, was das angeht. Und es ist low, 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 low waist gewesen, wohl 2012. Jetzt in diesen Jeans-High-Waist-Phasen dachte ich mir, ich stehe komplett nackig vor der Kamera, weil man es gar nicht mehr gewöhnt ist. Aber ich glaube, dieses Low-Waistige, also meine 15-jährige Tochter, ich sehe sie jetzt wieder mit diesen Jeans. Also Susi wird wieder hipper.
Also damit hat sich meine Frage erübrigt, ob du Susis Klamotten auch privat trägst. Und alle lieben wirklich diese Eberhofer-Filme. Nur mal für uns, ist es so, dass ihr euch hinter den Kulissen auch arg mögt?
Wir mögen uns sehr. Also es ist sehr familiär und sehr vertrauensvoll. Also ich glaube, deswegen können wir auch so ins Wagnis gehen, weil wir nicht das Gefühl haben, dass wir uns verstecken müssen.
Ist also wichtig, diese Grundstimmung des Vertrauens.
Absolut. Also Komödie ist auch Mut. Also man muss Mut zur Hässlichkeit haben, Mut eine Pointe zu vergeigen oder was vorzuschlagen, was vielleicht nach hinten losgeht. Und das ist natürlich toll, wenn man sich aufgehoben fühlt.
Ein Mann an deiner Seite wie der Franz, würde das im echten Leben gehen? Sebastian Betzel spielt ja den Franz. Seid ihr befreundet oder
geht
da mehr?
Wir sind sehr gut befreundet. Nein, wir sind sehr gut befreundet. Wir kennen uns zu gut, als dass da irgendwas gehen würde. Und er ist auch glücklich verheiratet. Von daher stellte sich diese Frage nie. Wir waren bei unseren Hochzeiten. Wir begleiten uns sehr, sehr eng und liebevoll.
Also im Sebastian, echten Leben, was würde dich an ihm wahnsinnig machen? In der Rolle natürlich, muss
man
sagen.
An dem Sebastian oder an dem Franz?
An dem Franz.
An dem Franz, das ist eine entscheidende Frage. Wie gut für Sebastian, dass es um die Rolle Franz
natürlich
geht.
Natürlich.
Was mich wahnsinnig machen will. Also Sebastian sagt ja immer, der Franz mag alle Menschen gleich wenig. Also der hat ja nicht gerade... Also er ist nicht begeisterungsfähig und ich glaube, das würde mir fehlen, dass die, wenn die Susi mit irgendwas kommt und sagt, hey Franz, das ist doch super, das machen wir genau so. Und sagt, Franz, oh mein, weiß ich nicht, ob ich das mag. Und ich glaube, das würde mir auf Dauer fehlen.
Diese innere Handbremse, die der dauernd hat, wo man immer denkt, locker die doch mal, lieber
genau,
Franz.
Genau, dieses Phlegma, das ist nichts für mich.
Ja, ihr habt ja jetzt Re-Ragout-Rendezvous, glaube ich, abgedreht, das ist der 9. Ich hatte die Autorin auf der Buchmesse letztes Jahr.
Ah.
Ihr seid ja immer praktisch verzögert mit den Dreharbeiten.
Ja.
Ist schon was Neues in der Pipeline?
Wir werden im Herbst den nächsten drehen. Steckerlfisch-Fiasko.
Ja.
Auch wieder ein Zungenbrecher. Die Titel sind ja schon eine Herausforderung, sie auszusprechen.
Das heißt, im Herbst geht's wieder los. Und was heißt das für dich dann an Vorbereitungen bis dahin?
Das heißt, dass irgendwann ein paar Wochen vorher die Drehbücher kommen oder das Drehbuch und dass wir dann anfangen, darüber zu sprechen, was wollen wir noch vielleicht verändern. Dann gibt's natürlich Kostüm-Maskenproben und dann geht's wieder mit Ed darum, einfach im Moment am Drehort zu gucken, wie können wir diesen Film hoffentlich wieder zu einem Besonderen machen. Und dann 2026 wird er ins Kino kommen.
Oh, darauf freuen wir uns schon. Und aber in den Eberhofer-Film gibt es ja keine heißen Stunt-Szenen jetzt für dich, wo dein Knie stark belastet wird, oder?
Oh, für mich ist es in diesem Jahr, und ich hoffe, das wird dann im Herbst anders sein, der größte Stunt auf hohen Schuhen zu laufen.
Ich wollte gerade sagen, die High Heels Challenge. Ich glaube, ich hatte selten einen Gast, der jemanden so gezielt K.O. kriegen könnte wie du, liebe Lisa Maria Potthoff. Ich bin ganz froh, dass wir nicht in einem Studio stehen.
Ich wollte gerade sagen, hast du das extra gemacht?
Und Kampfkünstlerin. Viele Frauen treten ja nicht immer so selbstbewusst auf. Aus Angst, sie wirken dann vielleicht zu arrogant, sie vertrauen vielleicht nicht ihrem Körper so sehr. Wir sind häufig eher in einer negativen Beurteilung unseres Körpers. Haben wir vorhin auch kurz schon drüber gesprochen. Du hast auch eine Freundin, die neigt dazu, wie viele von uns, sich selbst auch negativ zu besprechen oder zu beschreiben. Und da gibst du ihr eigentlich einen ganz guten Tipp. Du sagst, eigentlich, wenn du das zu mir sagen würdest, wäre das niemals so negativ. Wir sind mit uns häufig negativer als mit unserem Umfeld. Woran liegt das?
Ich weiß es nicht. Ich glaube, es fängt in der Erziehung an, so sehr meine Eltern, glaube ich, versucht haben, Dinge anders und besser zu machen und die Gesellschaft sich verändert. Aber ich glaube schon, dass Jungs mehr Selbstvertrauen mitgegeben wird und wir Mädchen eine andere Erziehung genießen, wo wir nicht bestärkt werden in unseren Stärken, sondern vieles in Zweifel gezogen wird.
Aber
nicht so laut sein, nicht so forsch und und ich versuche das besser zu machen mit meinen Kindern.
Bei deinen Töchtern, ich wollte gerade sagen, du erziehst ja zwei Töchter oder ihr erzieht zwei Töchter, ich erziehe zwei Söhne. Also achtest du da nochmal anders dann drauf?
Ich versuche es, aber ich merke schon auch, wie ich teilweise in blöde Standards verfalle und wie ich selber merke, dass dieses patriarchale Denken nicht nur von den Männern kommt, sondern auch von mir als Mutter und dass ich mich dahinter fragen muss. Und ich glaube, meine Eltern waren sehr und sind sehr fortschrittlich, aber es muss gesellschaftlich noch viel passieren, dass wir, auch wir Frauen untereinander, dass wir uns bestärken, dass wir genauso zusammenhalten wie Männer und dass wir uns nicht als Konkurrenz sehen.
Was würdest du denn sagen, ist das Wichtigste, da gehe ich auf jeden Fall mit, aber was du der nächsten Generation, in diesem Fall in dem Nukleus der Familie, deinen Kindern da mitgeben kannst, deinen Töchtern?
Ja, natürlich ganz simpel, dass wir genauso viel wert sind, dass unsere Meinung genauso viel wert ist wie die Meinung eines Mannes, dass wir genauso viel Potenzial haben wie ein Mann, dass ihnen genauso die Welt offen stehen soll wie den Jungs, also dass meine Mädchen den Mund aufmachen sollen, dass sie sich verteidigen sollen, dass Verteidigung und eben Kampfkunst schon mit einem ausgedrückten Nein anfängt und dass dass sie ihren Körper bitte, ja, was heißt Körper lieben, das ist ja dann auch so ein Ding, aber dass sie ihn zumindest nicht hassen und dass sie ihn als das Einzige empfinden, womit sie durchs Leben gehen können und dass er zu pflegen ist und wertzuschätzen ist und dass er eigentlich ja auch wunderschön ist, egal wie er ist.
Das sagt mein heutiger Gast, Lisa Maria Potthoff, vom Kämpfen und Lernen, was mich die Kampfkunst über das Leben lehrt. Und du sagst ja auch, du bist nie am Ende, du bist nie fertig. Alles ist ein Prozess, das ist das Leben. Ich danke dir für das Gespräch heute im Sonntagstalk und den könnt ihr natürlich wie immer in der ARD Audiothek auch nachhören. Tschüss, Lisa.
Tschüss, vielen Dank.
Der Sonntagstalk mit Bärbel Schäfer von SR1 und HR3.
Lisa Maria Potthoffs Begeisterung für Kampfkunst, das war eigentlich nur Vorbereitung für ihre Rolle als Kommissarin Sarah Kohr in der gleichnamigen Fernsehserie. Wenn ihr euch aber für echte Thriller interessiert, für knallhart brutales Leben, dann empfehle ich euch den HR-Podcast Verurteilt mit Basti Rett und meiner Kollegin Gerichtsreporterin Heike Borufka. Alle Folgen findet ihr in der ARD Audiothek.